SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Größer werden, um zu überleben. Was in der Tierwelt oft gilt, gilt offenbar auch bei den Banken. Die Schweizer Privatbank EFG kauft die Tessiner Privatbank BSI, um auf dem Markt zu bestehen. Vorsichtig werden, um nicht in Fremdenhass zu kippen. Nach dem ausländerfeindlichen Vorfall in Ostdeutschland warnt der Meinungsmacher der Süddeutschen Zeitung:
Das ist ein aggressiver, kleiner Teil der Bevölkerung, der nicht repräsentativ ist. Aber wenn die Politik auf die Sprache dieser Leute einsteigt, wenn sie das Gefühl weckt, da machen wir mit, dann wird es gefährlich.
Das Interview im Rendezvous. Was, wenn Großbritannien wirklich vom EU-Schiff abspringt? Welche Risiken birgt das für die EU und für die zweitgrößte europäische Volkswirtschaft? Martin Aliot schildert die britische Debatte im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Fabian Schlurp. Er hat die Nachrichten.
Die Bankengruppe EFG will die Tessiner Privatbank BSI übernehmen für 1,3 Milliarden Franken. Eine entsprechende Vereinbarung ist unterzeichnet worden, wie die beiden Institute mitteilen. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 170 Milliarden Franken entstünde eine der größten Privatbanken der Schweiz. Die beiden Marken EFG und BSI sollen bestehen bleiben, heißt es weiter. Zürich, Genf und Lugano blieben die wichtigsten Standorte. Sofern die Aufsichtsbehörden und die Aktionäre zustimmen, soll die Übernahme Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Wenn Rentner, die in Alters- oder Pflegeheimen wohnen, Ergänzungsleistungen beziehen, muss ihr früherer Wohnkanton diese bezahlen. Das hat das Bundesgericht entschieden. In dem Fall ging es um eine betagte Frau, die bis 2008 im Kanton Zürich gelebt hatte. Danach wohnte sie für kurze Zeit bei ihrer Tochter im Kanton Uri, bevor sie in ein Zürcher Alters- und Pflegeheim zog. Der Kanton Uri war der Meinung, Zürich müsse die Ergänzungsleistungen bezahlen. Das Bundesgericht hat der Frau nun Recht gegeben. Selbst wenn der Anspruch auf Ergänzungsleistungen erst im Laufe des Heimaufenthalts entstehe, müsse der Kanton zahlen, in dem die Person zuletzt gewohnt habe. In Ungarn hat die Polizei seit Freitag mehr als 500 Flüchtlinge aufgegriffen. So viele waren es letztmals im Herbst, bevor Ungarn Grenzzäune zu seinen Nachbarländern Kroatien und Serbien errichtet hat, so die Polizei. Die Flüchtlinge hätten Absperrungen an der Grenze zu Serbien überwunden, heißt es weiter. Die türkische Justiz hat 14 Personen angeklagt, die am Terroranschlag in der Hauptstadt Ankara vom letzten Mittwoch mitschuldig sein sollen. Die Angeklagten müssen bis zum Prozess in Haft bleiben, das meldet die staatliche Nachrichtenagentur. Die Anklage lautet unter anderem auf Unterstützung einer Terrororganisation. 7 weitere Personen seien ohne Anklage freigelassen worden. Bei dem Anschlag hatte ein Selbstmordattentäter neben mehreren Armeebussen eine Bombe gezündet. 28 Menschen wurden getötet. Eine kurdische Extremistengruppe bekannte sich zu dem Anschlag. In Uganda ist der unterlegene Präsidentschaftskandidat der Opposition, Kizza Besigye, erneut festgenommen worden. Es handle sich um eine Sicherheitsmaßnahme, meldet die Polizei. Besigye habe mit Jugendlichen den Hauptsitz der Wahlkommission stürmen wollen. Er habe dort die detaillierten Wahlergebnisse kopieren wollen, gab Besigye an. Er kritisiert die Wahl vom Samstag als unfair und manipuliert. Der Oppositionspolitiker war bereits im Vorfeld der Wahl mehrmals verhaftet und unter Hausarrest gestellt worden. Das soziale Netz für Berufsleute Xing hat letztes Jahr in der Schweiz rund 750'000 Mitglieder verzeichnet. Das sind 14% mehr als 2014, wie die Nachrichtenagentur AWP berichtet. Xing mit Sitz im deutschen Hamburg meldete am Morgen, es habe den Umsatz um über 20% steigern können auf rund 120 Millionen Euro. Der Reingewinn betrug laut Mitteilung rund 18 Millionen Euro. Ein Großteil der Einnahmen stamme aus dem Geschäft mit kostenpflichtigen Mitgliedschaften. In Bern ist am Morgen die größte Poststelle der Schweiz eröffnet worden. Die neue Hauptpost befindet sich unmittelbar neben dem Berner Bahnhof. Für die Kunden stehen 18 Schalter zur Verfügung. Der Standort der ehemaligen Schanzenpost wurde während mehr als 4 Jahren umgebaut. Das Wetter: Am Nachmittag ziehen aus Südwesten Wolken auf, am Abend fällt lokal Regen. Morgen dominieren die Wolken und von Zeit zu Zeit regnet es. Die Schneefallgrenze sinkt tagsüber auf 600 bis 400 Meter. Es ist windig bei 7 Grad. Im Süden scheint teilweise die Sonne bei 15 Grad.
Und so geht es im Rendezvous weiter. Wenn Permanenz nicht mehr für immer heißt, der Permafrost in den Alpen ist nicht mehr tiefgefroren, sondern nur noch gefroren, das kann gefährlich werden. Was Schwarzarbeit in Haushalten hätte eindämmen sollen, nutzen findige Unternehmen, um Steuern zu sparen. Doch der Bund ist ihnen auf die Schliche gekommen. Tabubruch in Südindien. Frauen kommen jetzt hoch hinauf. Jetzt klettern die Frauen die Palmen hoch und ernten Kokosnüsse. Die kleine Revolution. Zuerst aber in die Schweiz, zu den Banken. Die Schweizer Privatbank EFG kauft die Tessiner Privatbank BSI. Mit einem Kaufpreis von 1,3 Milliarden Franken gehört diese Übernahme zu den grösseren in der Schweizer Bankengeschichte. Kein Wunder, denn die beiden Banken sind nicht gerade kleine Fische im Geldgeschäft. Dennoch behaupten beide, sie würden sich zusammenschließen, weil sie alleine zu klein wären. Über das Streben nach Grösse im Bankgeschäft, Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Size matters. Man muss groß genug sein, um als Privatbank zu bestehen. Das war heute die Botschaft der beiden Banken EFG und BSI. Joachim Strähle, der Chef der Käuferin, etwa behauptet, selbst mit der stattlichen Summe von 80 Milliarden Franken an Kundengeldern sei die EFG mittlerweile zu klein.
Ich denke schon, weil die Kosten sind am Wachsen. Wir sehen das überall, speziell im regulatorischen Bereich. Es gibt immer mehr auch Legal Cases. Und wenn Sie natürlich ein doppeltes Balance Sheet, doppelter Profit und doppelten Gewinn haben, dann können Sie solche Sachen viel besser verdauen.
Und Stefano Coduri, der Chef der etwa gleich grossen Tessiner Bank BSI, pflichtet Strähle bei.
Das ist für uns heute die Beurteilung, dass 80 Milliarden verteilt auf verschiedene Länder nicht so zukunftsweisend sind.
Jetzt schließen sich die beiden also zusammen. Sie werden mit rund 4'000 Angestellten künftig etwa 170 Milliarden an Kundengeldern verwalten. Damit können sie den drei ganz grossen UBS, Credit Suisse und Julius Baer zwar noch immer nicht das Wasser reichen, aber sie werden immerhin zur Nummer 5 auf dem Schweizer Bankenplatz. Branchenexperte Maurice Bedegnana von der Hochschule Luzern überrascht dieses Streben nach Größe nicht.
Der Zwang zur Größe ergibt sich aus der Anzahl Kunden, die in unterschiedlichen Ländern vorhanden sind.
Offenbar brauchen die Bankberater für jede Kundengruppe ganz unterschiedliche Kenntnisse über die Gesetze und Vorschriften in den jeweiligen Herkunftsländern. Das kostet. Für Bedegnana ist deshalb klar,
in den nächsten 5 bis 10 Jahren werden wir rund 20 weitere Privatbanken sehen, die verschwinden werden, weil sie einfach nicht über diese entsprechende Größe und auch nicht über die Qualität und Breite und Dichte von guten Kundenbetreuern verfügen.
Haben sich bis anhin vor allem kleine Privatbanken in der Not eine neue, größere Besitzerin gesucht, könnten sich nun also auch vermehrt größere Geldhäuser zusammenschließen, mit dem Ziel, die steigenden Kosten im Bankgeschäft in den Griff zu bekommen.
Im ostdeutschen Dorf Klausnitz kommt ein Bus mit 20 Asylbewerbern an, begleitet von einem Streifenwagen mit 2 Polizisten. Empfangen wird der Bus von rund 100 aufgebrachten Bürgern, die skandieren: «Wir sind das Volk» und «Haut ab nach Hause». Ein Video zeigt im Bus vor allem verängstigte Flüchtlinge. Dann räumen die Polizisten den Bus unter dem Gejohle der Menge und bringen 3 Flüchtlinge, darunter 2 Kinder, mit Gewalt in ihre Unterkunft. Geschehen ist das letzte Woche. Hat die Polizei im ostdeutschen Dorf richtig gehandelt oder hat sie überreagiert? Dazu gibt es in Deutschland verschiedene Meinungen. Frage an Heribert Prantl, den Leiter des Inlandressorts der Süddeutschen Zeitung. Wie denken Sie darüber?
Die Polizei hat nicht richtig reagiert. Die Polizei muss die Flüchtlinge schützen. Sie muss solche bedrohlichen Versammlungen in den Griff kriegen. Sie kann es nicht dulden, dass Flüchtlinge in der widerlichen Weise bedroht werden. Es ist völlig intolerabel.
Ein Jugendlicher wurde im Würgegriff abgeführt. Es heißt, immerhin soll er der wütenden Menge den Stinkefinger gezeigt haben und ein Kopfabzeichen.
Nun, wenn wir davon ausgehen, dass die Flüchtlinge schon ein, zwei Stunden im Bus ausharrten, nicht heraus konnten, dann kann man sich vorstellen, welche Angst dort herrschte. Und wenn ein Jugendlicher dann sich falsch verhält, dann sollte das nicht Anlass für die Polizei sein, sich in einer Art und Weise zu betätigen, die nicht deeskalierend ist.
Eine Kritik zielt genau in diese Richtung. Im Sinne von Opfer werden da zum Täter gemacht, wenn Asylbewerber beschimpft werden und dann noch angekündigt wird, gegen einzelne Flüchtlinge werde ermittelt, aber nicht gegen diese Bürger. Sehen Sie das auch so?
Ich sehe das auch so und ich muss sagen, mich irritiert wirklich sehr, wie in Sachsen, und Sachsen ist wirklich ein Schwerpunkt für diese Art von Ausschreitungen, wie sehr der Staat dort zurückgewichen ist. Wir haben seit einem Jahr die Demonstrationen von Pegida in Dresden. Die Polizei hat dort immer wieder zugeschaut. Erinnern Sie sich daran, wie vor einiger Zeit ein Galgen mitgetragen wurde und Politikern angesonnen wurde, man möge sie doch an den Galgen hängen. Der Staat ist zurückgewichen, der Staat ist zu wenig eingeschritten. In Sachsen war es wirklich so, dass in lange zurückliegenden Zeiten seiner Zeit unter dem, zu Zeiten des CDU-Innenministers Eggert, der auch stellvertretender CDU-Vorsitzender war, eine SOKO Rex, eine Sonderkommission gegen Rechtsextremismus in der Polizei gegründet worden war, die wirklich sofort reagierte. Diese Sonderkommission ist aufgelöst worden. Seitdem gewinnt der Rechtsextremismus, der gewalttätige Rechtsradikalismus in Sachsen immer mehr Raum. Der Staat ist zu wenig präsent, der Staat schaut zu lange zu, der Staat duldet gewaltbereite Demonstrationen. Und deswegen passiert so etwas wie die Veralltäglichung des Ungesetzlichen, die Veralltäglichung des Widerlichen, die Veralltäglichung von Ausschreitungen gegen Schutzbedürftige. Und das ist nicht weiter tolerabel.
Wenn wir gleich von Sachsen sprechen, erinnern wir uns, in der Nacht zum Sonntag wurde im sächsischen Bautzen eine noch unbewohnte Flüchtlingsunterkunft angezündet. Davor standen offenbar Schaulustige, die Löscharbeiten behinderten, applaudierten und Schmähungen riefen. Sind jetzt das einfach zwei Vorfälle in Ostdeutschland, in Sachsen, oder ändert sich das Klima gegenüber Flüchtlingen im ganzen Land? Also wäre so etwas auch in München denkbar?
Nun ja, in München würde die Polizei schneller eingreifen. Hier gibt es eine andere, ja, wie soll ich sagen, Polizeikultur. Und ich denke, wer so etwas brüllt, der muss mit staatlichen Reaktionen, auch mit strafrechtlichen Reaktionen rechnen. Und ich denke, diese Menschen sind auch empfänglich für solche Strafen und für solche Reaktionen. Wenn nichts geschieht, dann nehmen sie sich immer mehr heraus. Und deswegen plädiere ich hier für, ja, mehr Härte ist ja schon fast falsch. Ich plädiere für eine gute, kluge und schnelle staatliche Reaktion. Man kann diese Ausschreitungen nicht einfach so hinnehmen.
Sie haben jetzt meine Frage dahingehend beantwortet, dass die Polizei schneller eingreifen würde. Was Sie mir nicht beantwortet haben, ist das fremdenfeindliche Gedankengut jetzt allmählich in ganz Deutschland salonfähig?
Salonfähig ist es glücklicherweise noch nicht, aber es gibt Schwerpunkte der Fremdenfeindlichkeit, die sind, und des Fremdenhasses und der Aggressivität gegen Flüchtlinge, die sind in Sachsen, die finden sich aber auch zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Wir hatten im vergangenen Jahr fast 1000 Straftaten gegen Asylbewerberheime, Flüchtlingsheime gegen Flüchtlinge, und hier finden sich auffallend viele in Sachsen und auffallend viele in Nordrhein-Westfalen. Ich denke, es hat schon etwas zu tun mit der Intensität, mit der Polizei, mit der Sicherheitskräfte präsent sind und den Rabauken und Gewalttätern klar machen, hier wird die Linie überschritten und hier ist die rote Linie und wir verfolgen alles, was über diese Linie geht.
Die Thematik Migranten, Flüchtlinge und Ausländerfeindlichkeit, die bleibt aber. Welche Antworten gibt es denn da?
Es ist nicht eine Antwort, es sind viele Antworten. Ich glaube, die Politik muss den Leuten kein Chaos vorführen, sondern sagen, was wollen wir tun, um zu integrieren? Was wollen wir tun, um mit den großen Zahlen zurechtzukommen? Wie geht die Polizei mit den Ausschreitungen um? Und die Leute, die Wähler, die Bürgerinnen und Bürger lechzen nach mehr Klarheit.
Sagt Heribert Prantl, der Leiter des Inlandressorts der Süddeutschen Zeitung, im Rendezvous. Man kennt das Phänomen zum Beispiel aus Sibirien. Plötzlich sinken große Flächen ab, Permafrost taut auf, also das tiefgefrorene Wasser im Boden. In der Schweiz ist es noch nicht ganz so weit, aber die warmen Temperaturen setzen auch bei uns dem eisigen Untergrund zu. Der Permafrost war im letzten Jahr so warm wie noch nie seit Messbeginn. Das teilen die Akademien der Wissenschaften Schweiz mit. Max Hackermann.
Nicht nur die Luft wird immer wärmer, auch der Boden, sagt Jeanette Nötzli vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos. Sie koordiniert das Schweizer Permafrost-Messnetz PERMOS.
Wir haben gut 30, 10 bis 25-jährige Messreihen von Permafrost-Temperaturen in der Schweiz. Und wir haben für fast alle dieser Messstandorte nun so hohe Permafrost-Temperaturen gemessen wie noch nie.
Im Engadin, zum Beispiel am Gorwatsch, hat sich der Boden in 20 Metern Tiefe um ein halbes Grad auf minus 1 Grad erwärmt. Gleiches ließ sich am Stockhorn im Kanton Bern messen. Dort liegen die Temperaturen nun bei minus 2 Grad. Wärmere Böden aber bedeuten auch instabilere Böden, sagt Jeanette Nötzli. Sogenannte Blockgletscher kriechen etwas schneller zu Tale. Murgänge und Felsstürze könnten sich häufen.
Aber es hat auch Einfluss auf Infrastruktur, die in den Hochgebirgen, in den Permafrostgebieten stehen. Es kann sein, dass die Lebensdauer von Infrastruktur beeinflusst wird von Permafroständerungen.
Seilbahnmasten, Lawinenverbauungen und so weiter müssten noch genauer überwacht werden. Allerdings will Jeanette Nötzli nicht dramatisieren.
Permafrost ist ein sehr tiefgründiges Phänomen. Das geht Zehner, Hunderte Meter in den Boden rein. Und Wärmeleitung ist ein sehr langsamer Prozess. Das heißt, wir reden eigentlich von Veränderungen, die sich über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte vollziehen.
Der Trend aber sei klar. Die anhaltend sehr warmen Witterungsbedingungen in den letzten Jahren zeigen Wirkung, auch tief unten im Boden.
Max Ackermann. Sie hören Rendezvous, es ist gleich 13 Minuten vor 13 Uhr. Eine Putzfrau bei sich anstellen, und zwar ganz legal. Das geht heute ganz einfach und unbürokratisch. Ein neues, schlankes Abrechnungsverfahren macht es möglich. Und es ist nicht nur praktisch, sondern soll auch Schwarzarbeit bekämpfen. Was nur für Private wäre, haben jetzt auch Firmen entdeckt. Sie können auf diese Weise Geld sparen. Denn für sie ist diese schlanke Abrechnungsmethode ein richtiges Steuerschlupfloch. Das will der Bund jetzt aber stopfen. Dominik Meyer.
Auf den Lohn nur gerade 5% Steuern bezahlen, davon träumen wohl viele. Das vereinfachte Abrechnungsverfahren macht dies möglich, seit 6 Jahren bereits. Wer sich den Lohn so auszahlen lässt, zahlt die rekordtiefe Steuer. Es gibt natürlich Hürden. Zum Beispiel darf der Lohn nicht höher sein als 21.000 Franken pro Jahr. Das vereinfachte Verfahren ist als Anreiz gedacht, Angestellte anzumelden, statt sie schwarz arbeiten zu lassen. Es richtet sich vor allem an Risikobranchen für Schwarzarbeit, zum Beispiel an die Reinigungsbranche. Doch darüber hinaus sei das vereinfachte Verfahren mit der Zeit zum willkommenen Steuerschlupfloch geworden, sagt Andreas Dummermuth. Er ist Präsident der Konferenz der kantonalen AHV-Ausgleichskassen.
Wir haben gesehen, dass gewisse Firmen, zum Beispiel Verwaltungsratshonorare, über das vereinfachte Abrechnungsverfahren eben abgewickelt haben. Es wurde zu einem Steuersparvehikel.
Zum Teil gründen Firmen sogar eigens neue Firmen und lagern einen Teil ihrer Löhne dorthin aus, um das Steuerschlupfloch nutzen zu können.
In der Treuhandbranche ist man darauf aufmerksam geworden. Hallo, da kann man Geld sparen. Und es sind immer mehr Firmen darauf umgesprungen.
Wie hoch die Steuereinbuße ist, können allerdings weder Kantone noch Bund genau beziffern.
Es ist nicht die grosse Summe, sondern die Masse der kleinen Summen, die bedenklich ist. Man muss einen Riegel schieben,
sagt Kantonsvertreter Dummermuth. In Kanton Bern schritt kürzlich das Verwaltungsgericht ein und stoppte die Abrechnung eines Verwaltungsratshonorars via vereinfachtes Verfahren. Das Verfahren sei nicht dafür geschaffen, sondern für private Haushalte oder für Firmen, die für kurze Zeit, zum Beispiel Saisonmitarbeiter, beschäftigten mit kleinen Pensen. Reagiert hat auch der Bundesrat. Er will die Regeln deutlich verschärfen. Konkret will er das vereinfachte Verfahren beschränken auf Angestellte in privaten Haushalten. Dagegen aber wehren sich Wirtschaftsvertreter. Eine solche Verschärfung sei übertrieben, sagt Daniela Lützelschwab vom Arbeitgeberverband. Die Steuerämter, sagt sie, könnten heute bereits gegen Missbrauch vorgehen.
Man kann sich die Frage stellen, ob man wegen möglichen Steuerschlupflöchern dieses ganze Verfahren für kleine Unternehmen und Vereine verunmöglichen will, ob man sie bestrafen will, dass vielleicht jetzt andere Zwecke von anderen gefunden wurden. Hier sind wir der Ansicht, dass das nicht der richtige Weg ist.
Das Parlament entscheidet wohl noch dieses Jahr, ob es die Schraube anziehen will oder nicht. CVP, FDP und SVP aber sind skeptisch wie der Arbeitgeberverband. Sehr gut möglich also, dass das Steuerschlupfloch offen bleibt.
Bei Fußballweltmeisterschaften sitzen Milliarden Menschen vor den Bildschirmen und Milliarden von Dollar sind im Spiel bei der Vergabe der Fernsehübertragungsrechte. Es ist ein lukratives Geschäft für die FIFA. Wenig erstaunlich, dass dies in der Vergangenheit zu Bestechung und Begünstigung geführt hat. Ein neues Reglement und ein neuer FIFA-Präsident sollen dies aber in Zukunft verhindern. Wirtschaftsredaktorin Denise Schmutz.
Senegal in the white and the green, the red and the yellow. France, of course, le bleu in the blue shirts and the white shorts.
Das Eröffnungsspiel der WM 2002 in Japan und Südkorea. Mehrere Milliarden Menschen schauten zu. Fernsehstationen hatten hunderte Millionen von Franken bezahlt, um die Spiele zeigen zu können. Einer hingegen bekam die Übertragungsrechte praktisch gratis.
Jack Warner, ein Vizepräsident der FIFA aus Trinidad, aus der Karibik, der hat dahin gewirkt, dass er die TV-Rechte, die sehr viel Geld wert waren, für einen Franken für sich bekam. Das hat er im Exekutivkomitee offenbar durchgesetzt. Und das geht natürlich nicht.
Sagt Roland Büchel. Der jetzige SVP-Nationalrat hat als ehemaliger Mitarbeiter beim Sportrechtevermarkter ISL den Fall selbst erlebt. Jack Warner war damals Präsident der Fußballkonföderationen von Nord-, Zentralamerika und der Karibik. Er selber sagte, den Erlös aus dem Verkauf der Fernsehrechte habe er in die Fußballförderung in der Karibik gesteckt. Kritiker wie Büchel glauben allerdings, Warner habe das Geld in die eigenen Taschen fließen lassen. Als Gegenleistung soll er anderen FIFA-Personen die Stimmen seiner Fußballkonföderationen versprochen haben. Bei den Fernsehrechten ist es immer wieder zu unsauberen Deals gekommen. Das überrascht nicht ganz, wenn man die Summen anschaut, die im Spiel sind. Alleine bei der letzten WM in Brasilien nahm die FIFA 2,4 Milliarden Dollar ein. Die Vergabe ist eigentlich klar geregelt. Fernsehstationen können sich jeweils in einem öffentlichen Auktionsverfahren für die TV-Rechte bewerben. Wer letztendlich den Zuschlag erhält, entscheidet die FIFA. Sie vergibt die Rechte allerdings nicht immer an den Höchstbietenden, sondern berücksichtigt auch die Einschaltquoten, weil der Fußball gemäß FIFA-Statuten weltweit verbreitet werden soll. Doch diese Regelung hatte einen Fehler, wie der Fall Jack Warner zeigt. Mitglieder des Exekutivkomitees konnten sich gegenseitig begünstigen, sagt Hans Lichtsteiner. Der Professor an der Universität Freiburg befasst sich mit Non-Profit-Organisationen wie der FIFA.
Ich glaube, das ist eines der grossen Probleme. Man nennt das in der Betriebswirtschaftslehre Self-Dealing. Das heisst an und für sich, wir können als Gremium eigenen Mitgliedern eines Gremiums Gelder bewilligen. Und das ist immer heikel.
Nach Lehrbuch dürfen Auftraggeber und Auftragnehmer nämlich nicht im gleichen Gremium sitzen. Mit den Reformen, über die der FIFA-Kongress demnächst abstimmt, soll genau das geändert werden. Die Reformen sehen vor, dass die Macht innerhalb der FIFA in Zukunft verteilt wird und sich nicht beim Präsidenten und den Exekutivkomitee-Mitgliedern konzentriert. Mit diesen Reformen sei die FIFA auf dem richtigen Weg, sagt Sportmanager und SVP-Nationalrat Roland Büchel.
So eine Art Sonnenkönig, wie es Herr Blatter war, das darf es natürlich nicht mehr geben. Jemand, der über alle Konti quasi die Einzelunterschrift hat, Millionen verschieben kann, wenn es ihm gerade so passt, das geht natürlich in einem Milliardenkonzern, was die FIFA ja in der Zwischenzeit geworden ist, das geht nicht mehr.
Zwar könne Blatter heute keine Millionen mehr verschieben, sagt Büchel. Trotzdem sei es wichtig, dass der Präsident in Zukunft nur noch strategische Entscheide fällen und nicht mehr ins Tagesgeschäft eingreifen soll, wie das die Reformen vorsehen. Die neue Organisation der FIFA wäre ein wichtiger Schritt, doch damit sei es noch nicht getan, sagt Hans Lichtsteiner von der Universität Freiburg. Es brauche einen Kulturwandel.
bestimmte Personen werden diesen Kulturwandel nachvollziehen können. Aus Erfahrungen anderer Organisationen muss man aber auch immer wieder feststellen, bestimmte Leute schaffen diesen Übergang nicht und von dem her braucht es allenfalls auch neue Kräfte, die diesen Prozess beschleunigen.
Neue Leute, insbesondere auch an der Spitze. Der neue Präsident wird eine entscheidende Rolle übernehmen, denn er wird den Kulturwandel vorleben müssen. Wer neuer Präsident wird, entscheidet der FIFA-Kongress am Freitag.
Land der Kokospalmen, so wird der Bundesstaat Kerala im Süden Indiens auch genannt. Kokosnüsse sind dort aus dem Alltag nicht wegzudenken. Geraspelt oder frisch werden sie für jedes Gericht gebraucht. Die Hüttendächer werden mit Palmblättern gedeckt, die Fasern der Nüsse werden zu Seilen gezwirbelt. Dabei muss jede einzelne Kokosnuss von Hand gepflückt werden. Doch das wird zunehmend zum Problem, denn immer weniger Pflücker klettern gerne auf die Palmen. Jetzt hat das staatliche Gewürzinstitut von Kerala eine ungewöhnliche Lösung gefunden. Karin Wenger hat sie sich angeschaut.
Mit schnellen Handgriffen streift sich Balin ein Seil aus Kokosfaser um die Füße und greift dann um den Stamm wie zu einer Umarmung. Dann klettert er mühelos mit raupenähnlichen Bewegungen die Kokospalme hoch. Oben angekommen, löst er die schweren grünen Nüsse mit einer Sichel aus der Krone. Mit dumpfem Knall landen sie auf dem Boden. Balin ist bereits 53 Jahre alt und ist genauso wie sein Vater und Großvater ein Kokospalmenkletterer. Er liebe seinen Beruf, sagt der Mann, der nur mit einem Hüfttuch bekleidet ist. Das Schöne ist, dass ich nicht von 8 bis 5 arbeiten muss, sondern klettern kann, wann ich will. Aber der Beruf ist gefährlich. Man kann sich mit dem Messer oder an den Seilen verletzen oder fallen. Deshalb wollen viele Junge nicht mehr klettern und Eltern wollen ihre Töchter keinem Kokospalmenkletterer zur Hochzeit geben. Der Lohn jedoch ist gut. Balin klettert auf ungefähr 50 Bäume pro Tag und verdient damit 3-mal mehr, als wenn er auf dem Bau arbeiten würde. Doch Männer wie Balin gibt's immer weniger. Das ist ein Problem für die Wirtschaft in Kerala. Denn die Kokosnuss spiele hier weiterhin eine wichtige Rolle, sagt Radhakrishna, Direktor des staatlichen indischen Gewürzinstituts von Calicut.
Percentage-wise, it is about 25% of area. Coconut.
Auf einem Viertel der Fläche Keralas stehen Kokospalmen. Wir verkaufen das Kokosöl, benutzen die Nüsse und ihr Fruchtfleisch als Nahrungsmittel, brauchen die Milch und verarbeiten die Fasern zu Schnüren und Seilen. Die Kletterarbeit jedoch ist lebensgefährlich. Deshalb kämpft die Kokosnussindustrie mit den Folgen eines akuten Mangels an Kletterern. Die Krise begann bereits vor einigen Jahren, als sich Kerala langsam zu einem der Vorzeigestaaten Indiens entwickelte. Der Wohlstand nahm zu. Kerala hat heute die höchste Alphabetisierungsrate des Landes und viele Bewohner sind abgewandert, um im Ausland gutes Geld zu verdienen. Was tun also? Das staatliche indische Gewürzinstitut griff zu einem Tabubruch, um den Beruf der Palmenkletterer wieder attraktiver zu machen. Bis anhin ein reiner Männerberuf, so Radhakrishna.
Most it is men, they have trained in this. But we have focused on women climbers.
Wir haben in den letzten 3 Jahren 300 Frauen ausgebildet. Sie arbeiten genauer und sind risikobewusster. In einem Garten voller Kokospalmen führen 4 Frauen in farbigen Pluderhosen ihre Kletterkünste vor. Sie bedienen sich dabei Hilfsmitteln. Je einem Eisengestell pro Fuß, das sie am Stamm befestigen und sich dann ruckartig Schritt für Schritt höher ziehen. Das Gefühl, hoch über dem Boden zu sein, sei wunderbar, schwärmen die Frauen. Es ist wie ein Kick. Wir gehen höher und höher, bis wir die Krone mit den Kokosnüssen erreicht haben. Aber es war nicht einfach, unsere Eltern und Ehemänner von unserem neuen Beruf zu überzeugen. Die Regierung schaffte deshalb Anreize. Wer am Lernprogramm teilnahm, bekam eine Vespa zum halben Preis. Anfangs zögerten die Plantagebesitzer jedoch, Frauen für die Kokosnussernte zu rufen. Doch jetzt könnten sie sich nicht mehr über fehlende Arbeit beschweren und kletterten auf bis zu 40 Palmen pro Tag. Der Beruf habe ihr Leben verändert, sagt die 36-jährige Richa, deren Mann Lastwagen belädt. Heute verdiene ich Geld für die Familie und werde deshalb mehr geschätzt. Mein Selbstvertrauen ist gestiegen, sagt die Kokospalmenkletterin, und die anderen Frauen stimmen ihr zu. Sie sind heute Vorbild für viele junge Frauen, die langsam die Männerdomäne der Kokospalmen erobern.
Die Reportage von Karin Wenger aus Kerala. Und von der früheren britischen Kolonie Indien gehen wir im Tagesgespräch auf SRF 1 und SRF 4 News nach Großbritannien. Das Stichwort Brexit. Auf der Insel brodelt es. Unser Korrespondent Martin Aliot lässt uns quasi mithören, wer für und wer gegen den EU-Austritt ist. Zuerst aber die Schlagzeilen des Mittags mit Fabian Schlurp.
Der Kanton Uri muss seiner Frau in einem zürcherischen Altersheim Ergänzungsleistungen zahlen, auch wenn sie nur kurz im Kanton Uri wohnte. Das hat das Bundesgericht entschieden. Die Ergänzungsleistungen müssten immer vom letzten Wohnsitzkanton einer Person bezahlt werden. In Ungarn hat die Polizei seit Freitag mehr als 500 Flüchtlinge aufgegriffen. So viele waren es laut der Polizei letztmals im Herbst, bevor Ungarn Grenzzäune zu seinen Nachbarländern Kroatien und Serbien errichtete. Die türkische Justiz hat 14 Personen angeklagt, die am Terroranschlag in der Hauptstadt Ankara vom letzten Mittwoch mitschuldig sein sollen. 7 weitere Personen wurden ohne Anklage freigelassen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.